Jede Gesellschaft hat auch die Musik, die sie verdient. Eine bessere Gesellschaft führt sicher zu besserer Musik und mehr soziale Gerechtigkeit führt möglicherweise auch zu weniger Hate Music. Und das sind so meine Gedanken, die ich mal in den Ring werfe. Vielleicht greift sie jemand auf.
Und genau das beabsichtigt die folgende Sendung. Skandalsongs, Provokationen in Songtexten, Songs mit Sprengkraft von Musikern, die Kontroversen auslösten, das ist das Thema dieser Stunde. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit der Vorstellung eines neuen lesenswerten Buches. Gehören Provokationen zum Wesen der Pop- und Rockmusik? Gab es nicht schon immer Kontroversen um Musik? Was bezwecken Musiker mit Tabubrüchen? Können Provokationen in Songs womöglich gesellschaftliche Veränderungen anstoßen oder zumindest für Diskussionen sorgen? Ist es so, dass den Songprovokationen früherer Jahrzehnte eine linke oder liberale Überzeugung zugrunde lag, während heutige Tabugrenzen überschreitende Provokationen vornehmlich aus der rechten Ecke kommen? Mehren sich in der aktuellen Musikszene Texte mit rassistischen, antidemokratischen, sexistischen, homophoben, antisemitischen und gewaltverherrlichenden Inhalten? Und welche Auswirkungen kann diese Verrohung von Songtexten für die Gesellschaft insgesamt haben? Mit solchen Fragen beschäftigt sich das neue Buch Provokation, Songs, die für Zündstoff sorgten bzw. sorgen. Fachkundig analysiert, profund recherchiert und gut lesbar geschrieben von Michael Behrendt. Und einige dieser Fragen kommen auch im Interview mit Michael Behrendt in dieser Stunde zu Wort. Ein Beispiel für Provokationen, die vor 40 Jahren dem Provokateur noch die Hölle und Verdammnis einbrachten, heute aber im gesellschaftlichen Mainstream mehr oder weniger angekommen sind, ist der Roots-Reggae-Song Legalize It von Peter Tosh aus dem Jahre 1976. Zitat aus dem Buch: Der Song feiert die Droge Marihuana und fordert nichts weniger als ihre Legalisierung. Auf Jamaika war der Song sofort mit einem Boykott belegt worden. Aufruf zum Drogenkonsum, ein Skandal. Auch in Deutschland landete Legalize It auf dem Index. Heute sprechen sogar CDU-Politiker über die Legalisierung von Haschisch. Zitat Ende.
Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it Tampi, some call it the weed.
Marihuana sei auch ein gutes Heilmittel, helfe gegen Grippe, Asthma oder Tuberkulose und befreie die Atemwege, sang Peter Tosh in seiner Songforderung über das Legalisieren des Kiffens, Legalize It. Nach der Veröffentlichung 1976 ein absoluter Aufreger. Und heute? Bis Ende 2018 hatten 10 Bundesstaaten in den USA den Konsum von Cannabis legalisiert. Natürlich lösen sich nicht alle Provokationen früherer Jahrzehnte irgendwann in Wohlgefallen auf. Provokationen hat es in der Popgeschichte schon immer gegeben und daran wird sich wohl auch nichts ändern. Die Zielrichtung und Gefährlichkeit der Provokationen kann sich aber sehr wohl ändern. Das tausendfach skandierte Fuck vor 50 Jahren in Woodstock, das die Leck-mich-Haltung der Woodstock-Generation gegenüber der US-Regierung und ihrem Vietnamkrieg ausdrückte. Die Punk-Provokation, etwa das Sex Pistols mit ihrer No-Future-Haltung von 1976. Oder die sexuellen Provokationen in den 80er Jahren von Prince, Frankie Goes to Hollywood und anderen sind eher harmlos im Vergleich zu den unsäglichen Texten der Rapper Kollega und Farid Bang, deren geschmacklose Tabu-Überschreitungen den Musikpreis Echo 2018 letztlich zu Fall brachten. Frage an den Buchautor Michael Behrendt. Ihr erstes Buch »I Don't Like Mondays« beschäftigte sich mit Songmissverständnissen. Ihr neues Buch zielt nun deutlich mehr auf die gesellschaftspolitische Brisanz von Pop-Rock-Songs. Unter der gedanklichen Überschrift »Der Sound der Provokation« analysieren Sie rund 70 Songs aus den letzten Jahrzehnten, die als provozierend empfunden wurden und entsprechend kontrovers diskutiert oder gar indiziert und verbannt wurden. Ist dieses Buch über Songskandale der Vergangenheit und Gegenwart heute in diesen Zeiten von Fake News, von Wutbürgern, Hasstiraden in sozialen Medien und offensichtlich bewusst eingesetzten Lügen in der politischen Auseinandersetzung, ist dieses Ihr neues Buch besonders aktuell und lehrreich?
Aktuell ist es auf jeden Fall, wie man ja am Beispiel Rammstein sieht, die jetzt gerade aktuell mit Deutschland ihrem neuen Song in der Diskussion sind. Ob es lehrreich ist, das müssen die Leser entscheiden. Natürlich ist es in Zeiten von Fake News, sozialen Medien und so weiter ziemlich wichtig, genau hinzuhören und nicht einfach drüber wegzuhören, es nebenbei zu hören. Insofern glaube ich, dass ich da mit dem Buch auch ein paar Anregungen und Informationen geben kann, die weiterhelfen, wenn man sich ein bisschen mit Songs näher beschäftigen will. Ich denke, es ist tatsächlich ein Phänomen der Zeit, dieses Event hören, dass man einfach irgendwas nebenbei hört oder dass man auch auf Konzerte geht, weil jetzt einfach irgendwer angesagt ist, weil man nächstes Wochenende noch nichts vorhat und weil es dann toll ist zu erzählen, ich war bei der und der Band oder bei dem und dem Interpreten. Ich habe auch so ein Beispiel im Buch angeschnitten, wo das auch ganz eklatant zum Ausdruck kommt. Das ist das berühmte Beispiel mit Neil Young und seinem Song Let's Impeach the President, wo es ja im Grunde um die Forderung nach Amtsenthebung von Präsident Bush damals ging. Neil Young war immer schon links, er war immer politisch links auch engagiert und er hat über diese Tour zu diesem Song auch einen Film gedreht, Déjà-vu. Und da konnte man sehen, dass also Leute plötzlich gebuht und gepfiffen haben, aufgestanden sind, rausgegangen sind. Sie wurden dann interviewt und haben geschimpft auf Neil Young. Und man fragt sich wirklich beim Angucken, was zum Teufel hat diese Leute bewogen, wenn sie doch Republikaner sind und konservativ, ausgerechnet zu Neil Young aufs Konzert zu gehen. Und ich finde, das ist schon ein Phänomen unserer Zeit, dass die Leute einfach alles mitnehmen, was nach Abenteuer, Event und Unterhaltung klingt und ein bisschen drüber weggehen über das, was da eigentlich auch inhaltlich mit verbunden ist. Insofern, ja, es ist tatsächlich auch ein Buch zur Zeit, das auch ein bisschen gegen diese Fake News sich wendet und ein bisschen mehr für das eigene Verständnis, für das eigene Bauchgefühl und für den eigenen Geist auch plädiert.
Einzustehen für die Wahrheit und für die Würde des Menschen forderten Crosby, Stills, Nash & Young in ihrem Bürgerrechtssong Stand and Be Counted aus dem Album Looking Forward von 1999. There was a piece of a song I heard the other day. Some words I heard the singer say. Talk to myself in the early dawn.
before all the fragments of my dreams are gone. Things you don't know why your mind held on to.
Gehört die Provokation, der Protest, das rebellische Element zum Wesensmerkmal der Jugendkultur und damit auch der Pop-Rock-Musik, ist also die Lust, der Drang zur Provokation oder das Wissen um die Notwendigkeit aufzubegehren und sich durch Provokationen Gehör zu verschaffen, ein immanenter Bestandteil der gesellschaftlich engagierten Popkultur?
Ja, ich glaube schon, dass also Provokation und Kontroversen sowas wie die Essenz der Pop- und Rockmusik sind. Es geht immer um Auffallen, es geht immer um das Anecken auch, es geht um das Attackieren von Konsens, von Mainstream, von Konventionen. Das passiert oft so, dass man es noch ertragen kann, aber natürlich gibt es auch Leute und Künstler, die das bis zum Eklat treiben, bis zum bewussten Tabubruch. Das ist zum Teil das Salz in der Suppe dieser Popmusik, aber es kann natürlich auch ganz schön anstrengend und auch irritierend und verstörend sein, wenn es eben natürlich wirklich auch in den Straftatbestand übergeht. Das ist ja das, wo die Bundesprüfstelle dann auch genauer hinschaut, wenn sie darauf hingewiesen wird. Es gibt halt einfach Songs, die eben nicht mehr an irgendwelchen Grenzen kratzen oder was in Frage stellen, sondern die eindeutig Straftatbestände erfüllen. Also wenn sie völlig ironiefrei, nur noch zynisch und wohl ernst gemeint zu irgendwelchen Gewalttaten aufrufen gegen Ausländer, gegen Juden, gegen Schwule, gegen Frauen. Wenn da überhaupt keine Distanzierung mehr stattfindet, dann ist die Grenze deutlich überschritten. Und das wird natürlich dann auch immer wieder ausgenutzt. Aber die schillernde Provokation, die vielleicht auch so ein bisschen, normale Gedanken oder eingefahrene, festgefahrene Gedanken mal ein bisschen aufbricht und mal ein bisschen ankratzt, die hat ja durchaus auch was Belebendes und auch was Spannendes.
Der Schockrocker Alice Cooper provozierte 1972 alle Lehrer und erfreute alle Schüler mit der Rockhymne »School's Out«, die damals als einer der aufsässigsten Rocksongs aller Zeiten galt, weil Alice Cooper im Text verkündete, dass die Schule nicht nur für die Sommerferien, sondern für immer geschlossen sei. Beim Lesen ihres Buches drängt sich der Eindruck auf, dass in früheren Jahren, speziell in den 60er bis 80er Jahren, die Songprovokationen tendenziell eher einen aufklärerischen Charakter hatten, mit dem Vorsatz, die Welt verändern, verbessern zu wollen und vornehmlich einem politisch linksliberal eingestellten Bewusstsein zuzuordnen waren, während die Songprovokationen heutiger Zeit eher Selbstzweck sind und politisch eher rechts zu verorten sind. Heutige Songprovokationen sind oft frauenfeindlich, homophob, rassistisch, antisemitisch, gewaltverherrlichend in einem Ausmaß, wie es dies so in früheren Jahrzehnten nicht gab. Ist dieser Eindruck aus der Buchlektüre richtig und stimmt dies auch mit der Wirklichkeit tatsächlich überein?
Ja, das kann ich bestätigen. Das war auch ein Ergebnis meiner Recherchen. Ich hatte eigentlich ursprünglich vorgehabt, in dem Buch nach Themen zu gliedern. Also mit welchen Themenbereichen hat man provoziert? Sex, Religion, Politik und so weiter. Und irgendwann habe ich ja schon gemerkt, dass ich da ja weit in die Geschichte zurückgehe. Und dann dachte ich, mach's doch mal chronologisch und guck, was dabei rauskommt. Es sind da die letzten 100 Jahre geworden, aus einem ganz bestimmten Grund, weil vor 100 Jahren die Schallplatte aufkam und eigentlich der Beginn der modernen Massenmedien sich abgezeichnet hat. Also Rundfunk haben sich entwickelt, da um 1920, wie gesagt, die Schallplatte, dann Film, Fernsehen und damit wurden Songs eigentlich auch zum ersten Mal nicht mehr so kontrollierbar, wie es früher war. Sie waren früher im regionalen Bereich, dann gab es irgendwelche Fürsten, Adlige oder sonst wer, die diese Songs, wenn sie ihnen nicht gepasst haben, auch unterdrückt haben. Mit den Massenmedien wurden Songs quasi auch überregional, international hörbar, haben weltweit für Furore gesorgt, für Diskussionen. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Also nicht Songs, die zensiert wurden, sondern Songs, die eigentlich einfach für gesellschaftlichen Zündstoff gesorgt haben. Und da habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts relativ liberal war. Man hat das ja auch in einer TV-Serie wie Babylon Berlin eben auch gesehen. Da ging es richtig ab, freizügig. Da waren auch Lesben und Schwule akzeptierter in Berlin. Das war eigentlich die Hauptstadt des Liberalen, der Liberalität. Dann kam die Nazi-Zeit, da wurde viel unterdrückt, der Zweite Weltkrieg. Danach hatten wir dann unheimlich rigide Moralvorstellungen, sowohl in Amerika als auch in Europa. Dann kam die Jugendrevolte und man kann tatsächlich sagen, dass da Songs eben eigentlich was Befreiendes hatten. Man wollte eben verkrustete Strukturen aufbrechen und man wollte ja gesellschaftliche Zwänge loswerden, man wollte Bewusstseinserweiterung, freie Liebe und was weiß ich, neue Beziehungsmodelle. Deswegen kann man durchaus sagen, auch wenn es da den einen oder anderen Irrweg vielleicht gab, gerade was Drogen betrifft, da gab es ja auch tragische Fälle dann, dass es doch irgendwo einen befreienden Charakter hatte und dass man auch die Welt zum Positiven verändern wollte. Wenn man jetzt dagegen heute guckt, was heute so passiert, da muss man sagen, dass die Leute, die damals sich eingesetzt haben für eine liberalere, demokratische Gesellschaft, eigentlich der Mainstream sind. Und der Mainstream ist natürlich immer das, was attackiert wird. So, wie kann ich den Mainstream heute noch schocken, wenn wir doch schon liberal sind und alles, was man sagen kann, schon gesagt ist? Ja, man kommt von rechts, man dreht die Uhr wieder zurück im Geiste. Man kommt eben mit Sexismus, mit Rassismus, mit Homophobie. Man versucht eben, die Gesellschaft eben wieder ins Mittelalter zurückzubomben und so zu provozieren. Das würde ich mal so zuspitzend sagen. Und im Grunde sind die Leute, die damals für Befreiung gekämpft haben, heute selber die Zielscheiben von Rechts und auch von Gangsterrappern, die eben das Kriminelle, das Abgründige thematisieren, gern auch mit Migrationshintergrund, muss man auch sagen. Und ich würde aber auch sagen, dass es eben Reaktionen auf die Globalisierung sind, auf die sozialen Medien, auf die Unsicherheit, die viele Menschen verspüren. Und da äußern sich Songprovokationen heute so. Und spannend war ganz einfach, dass ich mit Claire Waldorf damals angefangen habe, die dann in den 30er Jahren spätestens Ärger mit den Nazis bekommen hat. Und dass wir heute plötzlich mit Songs von Freiwild und selbst von Xavier Naidoo, der sich da sehr merkwürdig geäußert hat, dass wir eigentlich heute wieder in die Richtung kommen von dem, wo wir damals vor 100 Jahren schon mal waren. Und ich finde das sehr besorgniserregend. Deswegen habe ich auch mit dem Buch ein Anliegen, um da so ein bisschen gesellschaftliche Zustände zu spiegeln und ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was da zum Teil heute eigentlich abgeht.
Attitüde. Ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
Oh, 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 Arschloch!
Die Ärzte hier mal sozusagen als Seelendoktoren mit ihrem Psychogramm eines typischen jungen Neonazis im Song »Schrei nach Liebe« aus ihrem Album »Die Bestie in Menschengestalt« aus dem Jahre 1993. Weiter im Interview mit Michael Behrendt, dem Autor des aktuellen Buches »Provokation – Songs, die für Zündstoff sorgten«. Mit welcher Thematik haben Skandalsongs am häufigsten provoziert? Mit Sex, mit Schimpfworten oder politischen Zuspitzungen? Ist im Laufe der Geschichte des Skandalsongs ein Trend zu erkennen, mit welchen Sujets am meisten provoziert wird?
Also am häufigsten haben Songs provoziert, würde ich sagen, mit politischen Statements, mit Anarcho-Statements, natürlich mit dem Angriff auf überkommene Moralvorstellungen, also schon mit Sexualität. Religion war immer eine Zielscheibe, atheistische Songs oder auch der Umgang mit der Bibel, der plötzlich ein ganz anderer war, wie in Jesus Christ Superstar, der Rockoper. Ich würde sagen, das sind so die gröbsten Bereiche. Natürlich kommt dazu auch dann Urheberrechtsverletzungen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Wir haben diese Sache mit den Plagiaten und mit dem geklauten Song. Das sind natürlich eben auch immer Provokationen. Milli Vanilli haben auf der Authentizitätsebene provoziert. Auch wenn auch nicht gewollt, aber sie haben natürlich die Leute brüskiert, als rauskam, dass sie gar nicht selbst gesungen haben. Das war natürlich also ein Affront, ein Eklat für die Leute, die handgemachte Musik wollen, die wollen, dass der Künstler wirklich zu ihnen spricht und was zu sagen hat. Ja, der aktuelle Trend ist aber doch ein anderer, wie schon vorhin auch ein bisschen angeschnitten wurde. Heute geht es schon mehr um den Tabubruch und heute geht es eigentlich auch eher darum, das, was mal erreicht wurde an demokratischen Idealen, an liberalen Werten, das zu attackieren, weil man einfach eben eine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt. Also heute ist tatsächlich so, ich würde mal sagen, dass alles, was man guten Gewissens sagen kann, gesagt worden ist. Heute provoziert man mit dem Unsagbaren. Das heißt, man geht bewusst an die Grenzen des Sagbaren, verschiebt sie, wie es auch die AfD im Bundestag macht. Also wenn ein Herr Gauland sagt, das Dritte Reich, das war doch ein Fliegenschiss der Geschichte, dann spielt man ganz eklatante, schlimme Dinge, historische Ereignisse runter. Und das machen auch rechtspopulistische Songwriter, machen Gangster-Rapper. Sie verschieben einfach die Grenzen. Und das ist ein ganz anderer Impuls, würde ich sagen, als er noch in den 70er, 80ern und auch 90er Jahren war.
Wie harmlos wirkt heute der Skandal um den Song Starfucker der Stones von 1973. Die Vertriebsfirma der Stones hatte damals darauf bestanden, den Songtitel in Star Star umzubenennen.
Baby. Yeah.
gibt es in Anführungszeichen heilsame Provokationen, die eventuell zur Entkrampfung beigetragen haben?
Ob es heilsame Provokationen gibt, weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Aber es gibt natürlich tolle Provokationen, die in der Gesellschaft was bewirkt und zum Positiven verändert haben. Ein tolles Beispiel ist Bob Dylan mit seinem Song Hurricane. Da ging es um einen zu Unrecht wegen Mordes verurteilten Boxer, nämlich diesen Reuben Hurricane Carter. Und die Öffentlichkeit war sich da schon einig, dass da irgendwas gemauschelt war, dass das rassistische Motive hatte, dieses Urteil. Und gerade Dylan hat mit seinem Song nochmal für so viel Wind gesorgt, dass das Verfahren auch nochmal neu aufgenommen wurde und werden musste. Es ging dann noch ein bisschen hin und her, aber am Ende wurde dieser Mensch freigesprochen. Da hat der Song wirklich eine ganz enorme Wirkung gehabt. Ähnlicher Effekt bei den Pogues ein paar Jahrzehnte oder ein bisschen später. Die haben sich mit der englischen Justiz im Nordirland-Konflikt auseinandergesetzt. Da wurden die Birmingham Six und die Guildford Four wurden zu Unrecht eigentlich für irgendwelche Bombenattentate verantwortlich gemacht. Die Öffentlichkeit war sich da auch nicht sicher, ob da alles mit rechten Dingen zugeht und ob die Justiz nicht einfach nur ein paar Sündenböcke sich raussucht. Die Pogues haben einen Song gemacht, eben mit diesem Titel Birmingham Six, und haben darin die britische Justiz sehr scharf attackiert. Die britische Justiz war not amused, hat dafür gesorgt, auch mit, dass der Song boykottiert wurde, hat sich empört gezeigt. Und am Ende kam natürlich raus, dass die Pogues und auch die Öffentlichkeit und die Kritiker durchaus recht hatten. Diese Leute waren zu Unrecht verurteilt worden. Auch sie mussten freigesprochen worden. Und die Pogues mit ihrem Song waren plötzlich rehabilitiert und durften und mussten auch wieder im Radio gespielt werden. Also solche Sachen finde ich klasse. Selbst ein Stöhnsong wie Je t'aime hat die sexuelle Befreiung und die Sprengung der moralischen Zwänge begleitet. Hat also auch insofern was Positives bewirkt. Auch das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Gleiches gilt auch für Donna Summer und Love to Love You Baby. Ist eigentlich ein völlig banaler Song, der hat viel weniger inhaltlich zu bieten als Je t'aime, aber hat natürlich auch in dieselbe Kerbe gehauen und man muss gucken, dass das heute auf irgendwelchen Kuschelrock-Samplern sich befindet. Diese Art von Musik, da hat sich doch einiges getan und es hatte auch den lustigen Begleiteffekt, dass die Medien damals anfingen, die Zahl der im Song präsentierten Orgasmen zu ermitteln, und das Absurde war, dass dann natürlich unterschiedliche Medien auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Aber all das trägt dazu bei, dass die Gesellschaft entkrampft und dass Dinge einfach ein bisschen lockerer gesehen werden als noch vor ein paar Jahren.
Dies ist der angesprochene Dylan-Song Hurricane von 1975 über den zu Unrecht verurteilten schwarzen Boxer Reuben Hurricane Carter. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. Cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing and a hot New Jersey night. Frank Zappas bestverkaufte Single Bobby Brown die vor allem in Deutschland sehr erfolgreich war, wird in ihrem Buch thematisiert als eine von vielen Provokationen, mit denen der geniale Rocksatiriker immer wieder das Establishment und die Spießer attackierte, wobei die von Zappa angepflaumten oftmals seinen bitterbösen Spott gar nicht verstanden.
Bobby Brown, Frank Zappa, auch eins der am häufigsten missverstandenen oder gar nicht verstandenen Lieder. In Europa oder außerhalb von Amerika wurde dieser Song auf Partys gespielt, ist ein richtiger Party-Hit geworden. Er ist ja auch so einschmeichelnd, hat diesen locker leichten Groove und diesen besonderen Gesang von Frank Zappa, dass man meint, das ist einfach nur ein lustiges Fädenlied. Natürlich ist der Text absolut krass. Es ist eine Absage an den All-American Guy, der so leicht macho-mäßig eigentlich anfängt, daherkommt und dann immer mehr degeneriert, kann man fast sagen, zu einem hilflosen SM-Typen. Das Ganze ausgelöst durch die Erfahrung mit einer selbstbewussten Frau, die diesen Mann so erschüttert in seinem Selbstwertgefühl, dass er überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt. Man könnte jetzt sagen, dass es geht ja auch in Richtung Gay-Szene, dass es schwulenfeindlich ist. Ist es aber gar nicht, weil ich denke, dass Frank Zappa durchaus was übrig hatte für Leute, die selbstbewusst eben ihre Sexualität auch leben. Hier wird einfach ein Typ gezeigt, der schon ein kaputter Hetero ist und dann einfach absolut abrauscht, auch sozial. Und das beschreibt er dann als American Dream. Das ist natürlich absolut zynisch gegenüber dem amerikanischen Establishment. Zappa war auch in den Staaten eigentlich immer eine Persona non grata. Er wurde so gut wie überhaupt nicht gespielt. Er hat sich auch sehr stark gegen Zensur eingesetzt und es dürfte wohl sogar so gewesen sein, dass er in seinen Songs absichtlich irgendwelche Fäkalwörter und Schweinereien untergebracht hat, einfach damit eben diese Zensur immer wieder auch aktiv wird und damit er im Grunde diese Zensur auch entlarven kann. Er hat sich dann eigentlich als E-Musiker oder Neumusiker etabliert, ist weltberühmt geworden, auch als Komponist, aber in Amerika, wie gesagt, immer eigentlich von Boykotten belegt und überhaupt nicht gern gehört.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. Watch me now, I'm going down.
Frank Zappas berühmter Provokationssong Bobby Brown Goes Down aus dem Album Shake Your Booty von 1979. Zitat: Die stolzen Vereinigten Staaten werden repräsentiert durch einen total verklemmten sexistischen Spießer mit niedrigem Intelligenzquotienten, gefangen in einer Abwärtsspirale der Perversionen. Der amerikanische Albtraum. Bobby Brown ist ein gegenkultureller Abgesang auf die weiße amerikanische Mittelschicht. Dieses Zitat stammt aus dem neuen Buch Provokation, Songs, die für Zündstoff sorgten, von Michael Behrendt. Der Autor belässt es nicht dabei, 70 Skandalsongs zu beschreiben und zu analysieren. In seinem ausführlichen Anhang Kontroverse Songs gibt er 26 ausführliche Antworten auf häufig gestellte Fragen. Und dieses Kapitel geht weit über die Darstellung und Kommentierung der 70 Skandalsongs der vorangegangenen Seiten hinaus. Hier gibt der Autor wichtige Anregungen und Argumente für den öffentlichen Diskurs zum Thema Skandalsongs und zur Tendenz zu rechtspopulistischen und gar rechtsradikalen Songtexten und wie man diese wichtige Diskussion in die Öffentlichkeit bringen kann. Das Buch Provokation – Songs, die für Zündstoff sorgten, ist soeben im Verlag der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft WBG veröffentlicht worden und kostet 20 Euro. Mein Resümee: Das Buch ist sehr gut geschrieben, inhaltlich hochinteressant und absolut lesenswert. Letzte Frage an Michael Behrendt. Das Thema Satire, Ironie, Spott und Häme als Provokation eingesetzt, behandeln Sie im Kapitel über Randy Newmans Song Short People und den ähnlich gestrickten Song Dicke von Westernhagen.
Ja, Randy Newman, Short People, das ist natürlich auch ein Klassiker, auch sehr oft missverstanden, weil die Leute nicht richtig hingehört haben. Er nimmt dort eigentlich die Leute aufs Korn, die Vorurteile gegenüber Behinderten haben, gegenüber Kleinwüchsigen. Und er hat sogar eine Passage drin, die das mittendrin auch relativiert. Aber die Leute sind sofort reflexartig angesprungen auf diese diskriminierenden Äußerungen, die er natürlich als eine Art Spiegelvorhalten gemeint hat. Und es führte dazu, dass man Randy Newman selbst eigentlich vorgeworfen hat, er würde Minderheiten diskriminieren. Und er war, glaube ich, auch darüber sehr erzürnt und nicht glücklich, was sein Song da angerichtet hat. Trotzdem war es einer der erfolgreichsten, die er je geschrieben hat. Und ich würde sagen, dass er auch ein bisschen dann Westernhagen hier in Deutschland inspiriert hat, denn kurz darauf hat Westernhagen seinen Song Dicke veröffentlicht, indem er in ähnlicher Manier über Dicke hergezogen ist, aber eigentlich nur alle möglichen Klischees versammelt hat, die man Dicken eben so verletzend entgegenwirft. Er hat das auch mit einer ganz übertriebenen, bombastischen, pathetischen, dramatischen Musik unterlegt. Es war ganz klar, dass das satirisch gemeint war, um auch diese Vorurteile zu entlarven. Aber es hat auch ihm natürlich den Vorwurf eingebracht, er selbst sei feindlich gegenüber Dicken gesinnt. Ist interessant, dass dieser Song ja eigentlich jetzt auch schon ewig her ist, fast schon ein Klassiker in Anführungsstrichen, aber die Wogen sollten sich eigentlich geglättet haben. Aber wenn man heute nochmal in Chatforen so ein bisschen guckt und danach sucht, dann findet man sogar heute noch kleine Chatlines, in denen sich Leute darüber austauschen und sagen, Mensch, also dieser Song ist ja eigentlich wirklich schlimm, also man sollte Westernhagen gar nicht mehr spielen. Auch das wird heute immer noch gedacht, also ein Song, der mit Verspätung immer wieder mal bei einzelnen Leuten auch anecken kann.
Ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist ne Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Mit Dicken macht man gerne Späße, Dicke haben Atemnot. Für Dicke gibt's nichts anzuziehen, Dicke sind zu dick zum Fliehen. Dicke haben schrecklich dicke Beine, Dicke haben ein Doppelkinn. Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen in sich rinnen. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Ja, Dicke haben Blähungen, Dicke haben dick. Und von den ganzen Abführmitteln rennen Dicke oft aufs Klo. Und darum, ja darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist ne Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Yeah.